Herzlich willkommen zur CCH Late Night.
Fast der erste Mittwoch im Monat. Aber da es im Dezember einfach noch keine Late Night gab, holen wir das Ganze einfach nach. Und diesmal ein kleines bisschen speziell. Und zwar, vielleicht hört man so ein kleines bisschen an der Atmo. Wir haben einerseits den Sven aus dem Outback. Hallo Sven.
Guten Tag.
Und wir haben einen riesen Beutel voll mit Leuten. Direkt live vom 38C3. Hallo nach Hamburg.
Hallo,
hallo.
Und da ich jetzt völlig den Überblick verloren habe, ich weiß, dass der Fuka dabei ist und der Ink, die kennen wir schon. Es sind aber auch noch ein paar andere Menschen dabei. Ihr dürft euch jetzt gerne vorstellen. Jetzt kommt die obligatorische Vorstellungsrunde.
Genau, einfach mal irgendjemand anderes anfangen.
Ja, wer möchte anfangen?
Ich fange mal an. Ich bin zum ersten Mal dabei. Ich bin der Ringcounter. Mich hat wahrscheinlich noch niemand von euch hier jemals gesehen oder gehört, bis auf Ink. Es sei denn, ich erwähne euch jetzt, woher ich den kenne, und zwar von dem Talk, den er auf der GPN gehalten hat. Da war ich nämlich damals der Herald und bin dadurch ziemlich in das Thema hinabgesunken.
Was wahrscheinlich leicht untertrieben ist, aber okay. weiter drin als ich.
Das glaube ich nicht.
Ja.
Dann mache ich einfach gleich mal weiter. SN3, das bin ich. Wer dieses Jahr in Hamburg auf dem Meetup war, hat mich schon mit meinen Keyboards dort gesehen. Ich bin im Januar mit einem Zilpzalp reingestolpert, und ich glaube, seitdem hat sich die Anzahl verzehnfacht. Selbsthilfegruppe, ich glaube, ich bin hier richtig.
Ja, da liegt auf jeden Fall eine schicke Auswahl an Boards.
Dann ruhig weiter. Ich bin Sol Comet oder auch Jackie. Über den Podcast halt relativ klar und war noch nie bei einer Late Night dabei, weil ich das irgendwie mal verpasst habe. Ich selbst sammle irgendwie Keyboard, keine Ahnung, 5, 6 Jahren oder so. Ich habe dementsprechend auch leider zu viele. Ich hoffe, ich kann irgendwann damit aufhören. vielleicht nächstes Jahr. Das ist mein eigentlich Ziel, da keine weiteren Tastaturen zu kaufen oder ähnliches.
Wir streichen dann einfach auf der nächsten Late Night des nächsten Kongress, streichen wir einfach auf deiner Liste, dass keine Keyboards kaufen durch, ne, als gute Vorsätze für 25 und dann passt das.
Das ist eigentlich auch das Ziel für 26. genau, ich gebe weiter an die Person.
Ja, hi, Christian, auch mal wieder mit dabei. Ich bin der große Verfechter der MX Browns. Das ist zumindest das Schild, das mir hier gerade entgegenhält. Ich glaube, das ist ein bisschen die Rache für den GPN-Talk. Ich habe dieses Jahr kein Keyboard gebaut. Also ich habe mir das Ziel vorgenommen, das du mir vorgenommen hast. Aber ich habe mir dafür 65 Laptops gekauft. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt besser ist. Aber long story short, ich habe mir dann keine Keyboards mehr gebaut und ich sehe hier ganz viele spannende Keyboards und ich hoffe, dass ich den lieben Fuka, der links neben mir sitzt, für das ein oder andere Projekt noch nerdsniden kann.
Ich habe da angefangen, Dinge zu recherchieren.
Oh, da sollten wir gleich drüber reden.
Ja, das tun wir gerne.
Ja, ich glaube, die ThinkPads sind eigentlich auch nur Substitut für Keyboards, oder? Ich glaube, du rutschst von einer Sucht in die andere, Christian.
Jedes ThinkPad ist ein Keyboard. Also.
So kann man es natürlich auch sehen. Eins vorweg, ihr seid teilweise echt leise. Also Jackie, Christian, euch hat man gerade fast nicht gehört. Vielleicht den netten, wunderbaren Betreuer bei euch am Tisch mal kurz an.
Ja, wirklich, wirklich das Mikrofon auch näher an den Mund. Also die Jungs teilen sich gerade das Handmikrofon.
Das, ja, genau, das muss man auch dazu sagen. Alles sehr improvisiert. Deswegen auch so ein kleines bisschen später heute.
Ja, aber wir haben auch jemanden übrig gelassen. Ja. Du kannst ja nicht einfach reingrätschen.
Doch, ich wollte einfach nur reingrätschen.
Nee.
Gerne. Macht weiter.
Hallo, ich bin der Mango, ich bin auch mit dabei und ich bin heute da zum Zuhören, weil ich habe schon mein Endgame gefunden. Hier auch nochmal an der Stelle Litifre-Propaganda, das beste Keyboard. Yeah. Und ja. Und ich freue mich auf eine interessante Runde.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir die Tasche mitgebracht hast. Die finde ich sehr, sehr geil.
Ja. Reden wir später. Ja, schön, dass alle da seid. Freut mich sehr. Ist ja wirklich volles Haus. Hat jemand mitgezählt, wie viele Leute wir insgesamt sind?
Jetzt hier zusammen am Tisch 2, 4, 6, 7 plus dich und noch jemanden, den du noch nicht erwähnt hast, richtig?
Den Sven?
Ja.
Den habe ich schon ganz am Anfang erwähnt. Aus dem
Echt?
Ja.
Na gut, ja. Okay.
Na dann. Das heißt, neue Leute, wow, das ist, ich weiß nicht, ob es Rekord ist, aber es ist auf jeden Fall rekordverdächtig, finde ich cool. Schön, dass ihr alle da seid. Das allererste, ich glaube, was die meisten Menschen auch irgendwie so die letzten 2 Tage irgendwie so auch unter den Nägeln brennt, wieso gibt's kein Keyboard-Meetup auf dem 38C3? Wo ist das Keyboard-Meetup?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe mich irgendwie letztes Jahr darum kümmern wollen, da unbedingt irgendwie ein Keyboard-Meetup anzumelden, um nur dann festzustellen, dass es da irgendwie jemand anderes gab, der das schon gemacht hat. Und dieses Jahr habe ich mich darauf verlassen, dass es jemand anderes macht. Und dementsprechend gibt es keins.
Oh nein.
Ja.
Schade. Aber ich denke, wenn man Fuko oder Inc. irgendwie über den Weg läuft, ich denke, über Keyboards quatschen, lässt sich da irgendwie nicht glauben. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass ihr auch irgendwo Platz habt, um über Keyboards zu reden, oder?
Ja, wir sitzen im Hessen Assembly mit der tollen Abkürzung Hass rum. Man findet uns da und wir machen da dauerhaft irgendwie ab und zu den ein oder anderen Beratungstalk, wo wir Menschen versuchen, davon abzuhalten, ganz viel Geld auszugeben.
Ja, oder du wirst gezwungen, auf Tastaturen zu tippen, wo Menschen ganz viel Geld für ausgegeben haben, die interessanterweise wirklich, ja, echt gut verarbeitet sind. Also.
Ja, mir fällt der Name gerade schon wieder nicht ein. Nicht schon Tastaturnamen, das funktioniert einfach nicht.
Voyager.
Voyager hieß die Tastatur.
ZSA Voyager.
Genau, wir durften da einmal testtippen. So für ein von der Stange Produkt ist das schon ordentlich qualitativ sehr hochwertig.
Ich fand das krass, dass da auch irgendwie direkt so Mounting-Magnete dabei waren. Für unverschämtes Geld.
Ja,
schon. Alleine die Magneten haben was gekostet? 80 Euro?
Ja, irgendwie sowas. Aber die Magneten kommen dann in unterschiedlichen Höhen und es gibt unterschiedliche Einrastungspunkte für, damit man die Magnete nicht verwechselt und die Tastatur falsch rumgetentet ist und so. Das ist schon sehr overengineert, würde ich sagen.
Genau, die Tenting-Füßchen für unten passen nur unten hin. Das war schon,
ja.
Interessant.
Ja, ich glaube, die Füße hatten wir in einer der letzten Late Nights auch mal besprochen und sind auch auf dem Preis hängen geblieben, weil er doch ein bisschen, ja, schwierig zu rechtfertigen war.
Spannend.
Ja. Das Keyboard kommt immer noch nicht ran.
Wenn man auf einem 3.500 Euro teuren Notebook rumtippt, dann darf man auch 500 Euro für eine Tastatur ausgeben. Das ist vollkommen okay.
Ja, gut, okay, das ist gerechtfertigt.
Ja, okay.
Sonst Keyboard-Content auf dem Kongress?
Ja, interessanterweise gibt es so ein paar Leute, wenn man irgendwie vorbeiläuft, wo man dann sieht, dass die interessante Keyboards haben. Ich habe aber auch schon wieder vergessen, Keyboard.io oder so gibt's, glaube ich, mit der M100, mit so Walnuss-Case irgendwie. Ich habe noch nie so eine große Split-Tastatur gesehen. Also, wenn man sich maximal Platz auf dem Schreibtisch irgendwie damit entfernen will, scheint das Maß der Dinge zu sein. Das war irgendwie interessant. Aber
ist das nicht dieser Atreus-Verschnitt?
Ja, genau, die machen auch die Atreus, aber halt als Split-Variante.
Ah, okay. Das war typisch.
Glaube ich.
Danke, was mir gefallen.
Also das, ja, nein, es heißt sogar The Model 100. Das ist ein beeindruckendes Stück Tastatur auf einem halben Baumstamm.
Okay. Mit der Nachhaltigkeit ist dann auch so eine Frage.
Ja, ein bisschen.
Ja. Okay, gut.
Nicht zu verwechseln mit der Winchester Model 100.
Was ist die Winchester Model 100? Das klingt nach Repetiergewehr.
Ja, genau.
Okay, sehr gut. Okay, ja, es könnte unter Umständen wirklich ausschlaggebend sein, welchen Träger man drückt, auf welchem Modell, ganz klar.
Aber das verarbeitete Holz ist sehr ähnlich.
Okay. Aber macht Keyboard.io nicht, ich glaube, die machen Bambus größtenteils, oder?
Ich weiß es gerade nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Walnuss, aber möglich.
Es gibt den Unterschied.
Ah, Walnuss, Maple und Cherry.
Aha, okay, dann sind doch mal Bambus.
Verrückt. Sieht aus wie ein Schneidebrett.
Ja. Was haltet ihr von Keyboards in Holzoptik? Ich finde es ja furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir so gar nicht, egal welches Holz.
Vielleicht.
Einfach nein.
Einfach nein. Okay.
Ja, schon nein.
Was sagen die anderen dazu?
Ich habe von dem Atreus die Holz-Schreibtischauflage. Mhm. An der Haut ist es ganz angenehm, tatsächlich. Also so das Gefühl, finde ich positiv.
Okay. Also ja, ich habe das auch schon mal gesehen, dass es so wie heißt das, so Palmrests aus Holz gibt.
Genau.
Das hatte ich irgendwann mal für so ein Ingcon gehabt, glaube ich. Ja, in der Tat. Aber so ein komplettes Gehäuse aus Holz weiß ich nicht so genau. Ja.
Das ist wirklich auch gar nicht hoch.
Ja, für eine Palmrest kann ich mir das vorstellen. Ich meine, aus PLA gedruckten Schreibtisch ist wahrscheinlich auch unangenehm. Von daher ist so ein bisschen Holz unter den an den Fingern wäre schon ganz gut, klar. Das, ja.
Okay. Das ist natürlich ein relativ warmes, beziehungsweise wäre ein speicherndes Material. Das gebe ich zu, aber ich glaube, es ist ein komplettes Case. Ich weiß nicht.
Wow. Also die meiste Zeit machen wir uns, glaube ich, weniger Gedanken um Holz.
Ja.
Das stimmt.
Ja, ihr verpasst trotzdem was. Hier leuchtet alles, hier blinkt alles.
Es blinkt alles. Mir wurde quasi gesagt über diverse Medien, dass sogar im Hintergrund Tim Pritlov unterwegs ist und sein Logbuch Netzpolitik-Fan-Treffen, HörerInnen-Treffen abhält. Aber davon lassen wir uns nicht einschüchtern.
Ja,
die stehen gerade direkt hinter uns, wenn ich das richtig sehe.
Ja, aber das machen sie nur, weil er wusste, dass er keinen Tisch hier, keinen Platz bei uns am Tisch hat.
Das stimmt auch. Naja.
Naja, ignoriere das. Genau. Wir haben sogar Themen. Wir haben sogar Themen. Ich habe gedacht, wir gehen da relativ spontan rein heute, aber es gibt sogar wirklich Themen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gibt's denn irgendjemand, der anfangen möchte?
Nö.
Richtig reinzustarten. Sonst mache ich den Blindflug und sag, Fuka fängt an mit Keil-Switches. Denke ich mal, dass der PG-1316 ein Switch ist. Was möchtest du zum PG-1316 sagen?
Ich habe welche bestellt. Es wird geplant, ein Manhattan-Replacement dafür geben. Eine Manhattan mit Keil-Switches, weil sie einfach eine ganze Ecke günstiger sind und den Vorteil haben, dass sie Keycaps verfügbar sind in Spritzguss irgendwas für schmales Geld. Leider war irgendwie Chanukka und da, wo ich sie bestellt habe, war irgendwie die Post genauso überlastet wie bei uns Weihnachten, weswegen sie noch nicht da sind, aber der Zulauf ist da und Keycaps hat sie, glaube ich, mittlerweile im Angebot,
genau,
was sie irgendwie zugänglicher macht, als irgendwie für 1,50 bei Reichelt die Cherry MX ULPs zu bestellen.
Genau. Porox hatte sich, glaube ich, auch die Mühe gemacht und ist wirklich mal irgendwie auseinandergebröselt, wie denn eigentlich die Footprints dieser ULPs beziehungsweise den PG-Cable-Switches war. Und das war eigentlich ganz spannend, weil irgendwie man schon wieder von links einfach überholt wurde. Während man sich mit Sachen beschäftigt. Bei Ben gibt's leider noch keine Homing, also keine Keycaps mit Homing. Dafür, aber ja.
Genau, das Footprint sieht relativ ähnlich aus, aber ist nicht ganz kompatibel. Ich will mal probieren, ob irgendwie zumindest die Keycaps auf den ULPs halten. Das wäre eine ganz coole Kombo vielleicht. Aber das weiß ich noch nicht, weil ich sie noch nicht in der Hand hatte.
Okay. Aber sieht ja im Prinzip schon mal aus wie direkter Nachbau wahrscheinlich nicht ganz. Aber eine relativ ähnliche Kopie auf jeden Fall.
Ja, es ist schon sehr, sehr ähnlich, auch wie sie mechanisch funktionieren. Da glaube ich schon.
Wie alt sind die
Switches? Wo du gerade Keycaps sagst, da würde mich natürlich interessieren, passen die du vorher auf der Manhattan hattest? Wäre das kompatibel zueinander oder ist es ein anderes Profil?
Das weiß ich noch nicht, weil ich noch keine Specs dazu gefunden habe, wie diese Switches überhaupt aussehen. Also vor allen Dingen, was die Keycaps obendrauf angeht. Ich hoffe, dass ich die in der Hand habe und sie drauf passen. Wenn nicht, werde ich das irgendwo dokumentieren, hoffentlich.
Gibt ja wunderbares.
Aber ja, die Hoffnung ist, dass sie irgendwie kompatibel sind.
Hast du denn da schon eine potenzielle Projektidee? Frage für einen Freund oder eine Freundin.
ja, wie gesagt, also Manhattan-Variante ist das Erste, was ich, glaube ich, machen würde. Ich bin aber irgendwie schon dank der letzten CCH-Con, um den Bogen auch gleich wieder aufzumachen,
immer noch an dieser Idee dran, für T14 Gen 2 und aufwärts irgendwie mal Replacement-Keyboards zu bauen und zu basteln.
Now we're talking.
Genau, ich habe Recherchen betrieben für, wie sehen Specs für Anschlüsse aus, das sieht alles einigermaßen machbar aus. So langsam sind auch die ersten Trackpoint-Nupsis-Ersatzteile irgendwie verfügbar. Ich habe noch keine Modellnummern genau gefunden, aber man kann zumindest in manchen Shops schon für Korn-Replacements, für Korn-Keyboards I²C-Module kaufen, die einen Trackpoint-Nupsi haben. Ich weiß noch nicht genau, was das für ein Modul ist, aber das finde ich schon noch raus. Und ich habe einfach mal ein Replacement-Keyboard für ein T14 bestellt, um mal an Maß heranzukommen, ohne mein Notebook dafür auseinanderbauen zu müssen. Das ist aber auch noch nicht da. Ich würde aber so das Kongress, Post-Congress-Depression-Projekt hoffen jetzt.
Cool. Also da auch noch als Spare-Part das Keyboard von einem T14 G3 oder dem P14S G3, das kann ich dir gerne mal zukommen lassen, ist die Non-Backlit-Version. Und wenn du Testgeräte brauchst, also ich kann keinen KiCad und ich bin sehr schlecht darin, PCBs zu designen, da bist du eindeutig besser, aber ich kann dich gerne mit Testgeräten zufeuern, ist gar kein Thema.
Ja, da kommen wir da gerne auf dich zurück.
Ich sehe die Verbindung.
Als Dauerleihgabe, ne?
Natürlich.
So cool. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ich hoffe, dass ihr die ganze Produktpalette dann noch weiter ausbreitet auf ältere ThinkPads. Ich habe hier noch ein T470 stehen. Also gerne.
Ja, das ist wahrscheinlich für jedes ThinkPad dann irgendwie ein fast neues Design wahrscheinlich. Für die.
Aber wobei ich glaube, wenn du mit so einem relativ modernen Gerät anfängst, wo du jetzt nicht so eine große Bautiefe hast, auf die du zurückgreifen kannst, ist es vermutlich einfacher, das dann für ältere Gerätschaften zu adoptieren, weil du da ja halt mehr Höhe hast gegenüber zum Display. Also ich glaube, wenn du einmal durch den Pain durch bist, dann dürfte es einfacher werden, das nochmal zu wiederholen.
Ja, das stimmt.
Ich hätte das dann aber auch schon gerne für ein 701C von 1992. Ne? Also
Es gab da so den ein oder anderen KiCad-Workshop, wo man lernen kann, wie man das selber macht.
Ja,
und ich habe gehört, auf der CCH-Con wird es einen Talk darüber geben, wie man dass man sich doch mal trauen soll, Keyboards zu designen.
Ja, das
ich glaube, da muss ich vorbeigucken.
Und das, ja, ihr werft euch quasi den Volleyball, diesen wunderbaren Volleyball aus dem Fuka, wie heißt der Koffer? Du hattest neulich einen bei dir rumstehen.
Den Neuland-Koffer für Moderations-Themen.
Ja, genau. Und diesen wunderbaren Wollknäuel, der sich da hundertprozentig drin befindet, den werft ihr euch gerade wunderbar dazu. Aber wenn ihr gerade schon CCH-Con sagt,
genau,
nehme ich natürlich dankend an. Ja, es gibt Talks auf der CCH-Con und ich habe gehört, dass der Fuka eventuell einen eingereicht hat. Christian weiß ich nicht. Christian hat es, glaube ich, vor, ob es schon gemacht hat. Ich habe es noch nicht gecheckt. Aber es gibt noch die Möglichkeit, Talks einzureichen. Und wer das machen möchte, der soll das bitte schleunigst machen, weil der CFB bald zugemacht wird. Ich werde ihn, glaube ich, noch ein kleines bisschen länger laufen lassen als den 31.12. Aber nicht mehr so. Von daher, wer da noch Bock drauf hat, Talks einzureichen oder seinen einzelnen kleinen Talk. Der Fuka, gerade wie schon gesagt, möchte drüber reden, einfach mal sein eigenes Keyboard zu designen. Und ich denke, da geht's zu Großteilen um die Manhattan. Ich weiß ja nicht, vielleicht spoilerst du dann bis Februar auch schon mal so die ersten Teile deines ThinkPad-Keyboards. Fände ich auch cool.
Mal gucken.
Genau. Also ein Kram kann man da machen. Kann man über Keyboards reden und das vor Publikum. Und ich glaube, die sind alle sehr, sehr dankbar dafür. Genau. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, CCH-Con-mäßig nichts Neues. Ich stecke tief in den Vorbereitungen, aber ich denke, es wird ganz witzig. Ja.
Ich bin mir leider immer noch nicht terminlich sicher, wie das funktioniert. Ja, so ist es leider, Phil, wenn du dich nicht absprichst.
Ich? Mein Termin stand fast ein Dreivierteljahr lang fest.
Ja, und mein Vater ist irgendwie seit 70 Jahren irgendwie an diesem Tag, das ist problematisch. Ja, genau, mal gucken. Also vielleicht kriegst du auch noch was von mir oder ich bin auch gerne bereit, irgendwelche Lücken zu füllen, wenn da Lücken da sind. Schauen wir mal.
Ja, das tue ich. Genau. Nee, das gucken wir einfach, wie es passt. Und wenn es nicht passt, dann passt es leider nicht, aber irgendwie kriegen wir das aber schon. Ja. Haben wir noch Themen? Nein. Aber wo wir gerade beim Meetup sind, ich glaube, die Brücke kann ich diesmal schlagen. Sven, ich glaube, ihr habt sogar in ein paar Tagen in Hamburg schon wieder das nächste Meetup.
Stimmt, sogar am 4.1. Haben wir nicht nur Meetup, sondern wir haben einjähriges Jubiläum.
Okay.
Uli, Uli. Ja, super. Das erste war vor einem Jahr, das erste Wochenende Januar. Und jetzt haben wir am 4. Januar direkt das erste Mod-Up, wie immer im Attraktor. Aber natürlich soll es dann auch zum Geburtstag Geschenke geben. In diesem Fall, sorry, die Geschenke kosten Geld. Aber
was ist das für eine miese Party?
Ja, kostet auch Eintritt, ne? Was soll ich machen?
Stimmt.
Aber es gibt ein kleines Mini, eine Mini-Auflage an Spezial-Keycaps.
Oh shit.
Die spannend. Für einen schmalen Taler erworben werden können. Dort vor Ort bei mir.
Sehr cool. Sehr cool. Ja, am 4. Januar hast du gemeint?
Richtig.
Genau. Wann geht's los, zeitlich? Wann müssen
wir? Wie immer, 14 Uhr.
14 Uhr im Attraktor in Hamburg. Und ich glaube, das ist auch jedes Mal eine Reise wert.
Ja.
Dafür,
wenn das Datum dann war, dann werde ich auch Fotos von den Keycaps veröffentlichen.
Oh ja, das hätte mich auch interessiert, wie die aussehen.
Das ist kein großes Set. Sehr kleines Set, aber lohnt sich.
Okay, aber es gibt trotzdem noch vom Kongress ein kleines bisschen Keyboard-Content, denn der SN3, soll ich dich eigentlich mit Lied anreden? Ja, SN3 ist okay, oder?
Wie du magst.
Ja, dann bleiben wir SN. SN3 ist das super. Du hast den Kongress genutzt, um die Hexing Bird zu bauen.
Ich hab's versucht.
Du hast versucht?
Und ich bin irgendwie gescheitert.
Oh nein, woran lag's?
Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich Skill-Issue. Hab mir sehr kompetent helfen lassen in der Hardware-Hacking-Area. Und die eine Seite funktioniert auch. Ich habe es vorhin geflasht sogar noch. Aber die Peripherie funktioniert nicht. Und ich brauche mal eine ruhige Minute, um da auf Fehlersuche zu gehen.
Ich fühle so mit dir. Ich habe mir auf der auf dem Keyboard-Meetup in Frankfurt auch eine Hexing Bird mitgenommen, hab sie auch geschrottet, hab dann Ersatzteile zugeschickt bekommen und auch die Variante, die ich gebaut habe, da funktioniert auch gerade nur eine Seite und ich muss da auch noch Fehler suchen.
Aber erinnert mich daran, auf GitHub stand sogar was, dass die Boards von der Mechanicon defekt sind und man ein Botchwire setzen muss. Fällt mir gerade ein.
Ja, das weiß ich, aber ich habe sie schon einmal funktionieren gehabt, bevor ich die USB-Buchse abgerissen habe. Also ich weiß, dass die Boards prinzipiell funktionieren, aber es ist ein geiles Board. Also ich habe sie fertig zusammengebaut, ich habe sie zusammengesteckt mit allem, was irgendwie dazugehört und diese Hexagon, das macht schon irgendwie Klick im Hirn, wenn man da einmal die Finger drauflegt. Das fühlt sich schon sehr gut an.
Ich freue mich sehr drauf. Mal sehen. Morgen ist auch noch ein Tag hier. Und in Hamburg wird man sie dann hoffentlich bestaunen können in ein paar Tagen.
Tausende. Direkt mit auf dem Meetup. Ja, mit diesen Hexagon Keycaps. Ich weiß, ich bin nicht auf den Hype-Train aufgesprungen. Ich weiß es nicht.
Das würde ich auf jeden Fall nochmal ordentlich durchmessen. Da sieht auch irgendwie eine Diode aus oder Kondensator ist das, glaube ich. Dass der irgendwie eine kalte Mötstelle hat. Ja, ist Gott sei Dank dein Problem.
Ich komme später nochmal auf dich zurück.
ich sehe das trotz Brille und Licht und tralala, sehe ich das einfach gerade überhaupt nicht.
Was ist denn kaputt?
Du musst lauter reden, Mango.
Ist das die kaputte Hälfte hier?
Ich glaube schon, ja. Welche Seite ist das denn? Links oder rechts? Nein, das ist die funktionierende Seite. Ja,
das ist natürlich dann auch lustig, wenn du jetzt Fehler diagnostizierst in der Seite, die eigentlich funktioniert.
Na, da wäre ich in der Tat ein bisschen vorsichtig, weil das am Übergang zum USB-C-Port sitzt. Wobei hier sieht es genauso beschissen aus.
Hier wird mit dem Handy aufs Board geleuchtet und ganz genau hingeschaut. Ich greife sich mal die Calpe Lamé Keycaps. Frisch gedruckt, noch nicht abgeschliffen.
Okay.
Sind ein bisschen rau unter den Fingern. Ich habe sie noch nicht ausprobiert.
Hast du die geordert bei JLCPCB oder hast du die selbst gedruckt?
Die habe ich geordert.
Okay.
Was wollte ich nämlich gerade fragen, was du von den Profilen
hast. Ja, das sind auch die du da auf dem Board hast, richtig? Auf der Chlor, auf der Klotz.
Weiß ich nicht.
Ach nee, Quatsch, ist gar keine Klotz.
Das ist ein Triboard. Das gab's beim Wichteln von einem Keyboard Discord.
Dessen Namen nicht genannt werden
darf. Ja, cool.
Darf ich mal fragen, womit du die abschleifst, diese Keycaps, wenn du das gerade schon so sagst?
Ich habe ein Schleifpapier. Ich habe noch nicht angefangen.
So, ja, sind die gegossen oder 3D gedruckt?
Die sind 3D gedruckt. Das müsste so ein transparentes Resin sein.
Ja, weil da haben Leute ja sehr viele unterschiedliche Philosophien, wie man dieses Schleifen von 3D-Drucken genau angehen muss. Deshalb wollte ich da mal nachfragen, ob du genaueres weißt.
Ich bin für Vorschläge offen. Vielleicht werde ich einfach mal unterschiedliche Sachen ausprobieren und dann berichten, was funktioniert hat.
Ja, die Keycaps sehen auf jeden Fall interessant aus, muss ich gestehen.
Kannst du gerne aufmachen.
Naja, ich habe sie ja eben gerade auf dieser Tripod einmal getippt. Das war schon recht.
Das ist die linke Seite.
Wach, ist die rechte Seite. Die linke Seite?
Das ist die rechte.
Das ist die rechte Seite.
Okay.
Ja. Ich würde die Tastatur so rumhalten.
Ich widerspreche nicht.
Seit über anderthalb Jahren reden wir jetzt über Keyboards, einmal im Monat. Und nach anderthalb Jahren kommt raus, ihr wisst nicht mal, wie rum man die hält, oder wie?
Ja.
Headbanger, wofür sind die goldenen Teller hier? Ja, gut. Ja, auf jeden Fall cool. Aber in der Tat, ja, die sind ein bisschen rau in den Übergängen. Die große Preisfrage ist, ja, wie man sowas am besten abschleift. Also da denke ich ja immer noch drüber nach, über die Assemblex Keycaps, die ich irgendwie Black Friday vor einem Jahr gekauft habe, dass die eigentlich nochmal so eine feine Nachbearbeitung bräuchten, um einfach irgendwie noch einen Ticken geiler zu sein. Ja.
Ich habe sie tatsächlich auch parallel in SLS, auch von JLC, geordert. Okay. Und da war es gut, ohne Abschleifen.
Das ist jetzt was?
Das ist Resin. Also das andere ist SLS Nylon.
Ja.
Das ist graue, leicht braue.
Das hat sich gar nicht nach Resin angefühlt, muss ich gestehen. Ich wiederhole mich jedes Mal, wenn ich Resin höre, denke ich an diese Blumentöpfe, die einmal einfach die Feuchtigkeit aus den Fingern ziehen. Das ist so, weiß ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch das, was man im Heimdrucker irgendwie rausquetscht und das, was man halt irgendwie in der Industrie produzieren lassen kann. Ja, spannend.
Ja, Pause.
Ja, welches ist denn dein das Lieblingsboard von all denen, die du vor dir liegen hattest und von denen, die jetzt hier gerade irgendwie abhanden gekommen sind?
Ja, ich bin gerade sehr begeistert von dem Regret, von dem Group Buy.
Von einem Discord, dessen Name man nennen kann.
Ja.
Vom
CCH.
Genau.
Muss kurz.
Genau.
Ja, danke Sepp an dieser Stelle, dass du dir diese Monsteraufgabe gewidmet hast, ja, uns zu ermöglichen, eine Regret zu besetzen. Ich habe meine noch nicht gebaut, aber wenn ich da so rüberschiele.
Ja. Das hat wirklich gut funktioniert. Mit so einer kleinen Hotplate für das Shift-Register und die LEDs. Und den Rest kann man von Hand löten.
Okay.
Wobei, super in der Hand.
Wobei ich das Shift-Register aber auch gar nicht so schwer fand. Ich habe es wirklich von Hand gelötet und die Pins sind so weit auseinander, die kannst du wirklich gut löten.
Also nachdem ich das Hexenbird in der Hand hatte, kann ich dir zustimmen, ja.
Ich habe zwei von diesen Mini-Hotblades bei Ali geordert, weil ich eigentlich vorhatte, noch eins beim Wichteln des Discords, dessen Name nicht genannt werden darf, irgendwie mit zu verschenken. Und sie waren beide kaputt.
Oh nein.
Die werde ich mal Mainbase irgendwie zerlegen müssen. Bei einem kriegt man den USB-Port überhaupt nicht, also den Stecker überhaupt nicht in den USB-Port, weil der Stecker dahinter einfach nicht an der richtigen Stelle sitzt. Und ja, bei dem anderen war das jetzt auch irgendwie nicht so pralle. Ja,
ja, da habe ich meine wahrscheinlich auch her. Alles ein bisschen schief und krumm, aber es funktioniert.
Na, das Spannende daran ist halt auch wirklich, man kauft sich einfach Lötzinn, was 130 Grad oder so hat, oder beziehungsweise was bei 130 Grad quasi schmilzt und dann im Endeffekt die Komponenten mit der Platine verbindet. Ich, keine Ahnung, die normalen Keyboards löten wir mit wesentlich höherer Temperatur und wesentlich, ja, Lötzinn, das wesentlich andere Eigenschaften hat.
Definitiv.
Ja. Ja, cool. Ich habe gesehen, du hast ja auch
130 Grad kannst du auch einfach irgendwie Platte von deinem 3D-Drucker nehmen, oder?
Das ist eigentlich eine Idee, ja.
Herdplatte. Wurden die letzten Tage hier auch gemacht.
Ja. Ich weiß nicht, wie gut die Temperaturkontrolle da ist.
Mit so einem Infrarotthermometer.
Ja, okay, das geht, ja.
Und dann aufhören.
Ja. Also ich kann erzählen, dass das mit der Herdplatte funktioniert. Ich habe das zu Hause gemacht beim SafeRot, weil ich das nicht so ganz hinbekommen habe mit dem Controller damals, weil der hier ein bisschen blöden Footprint hatte. Ja, und da habe ich das auch mit der Herdplatte gemacht, habe mich dann auch ziemlich böse verbrannt, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber es funktioniert, ja.
Ja, Porox hat auch im Chat geschrieben, dass er sich sehr darüber freut, dass wir uns alle so einen er hat angeboten Hilfe, falls wir da irgendein Problem haben.
Gerne.
Ist die Hexenburg induktionsgeeignet, damit wir die...
Ja, sehr lieb. Filigranes Herdplatten linken. Das wird Sendungstitel. Mann. Verrückt. Was für Switches baut ihr auf die Recret? Oder habt ihr auf die Recret gebaut?
Ich habe hier die Sunset Switches und bin zufrieden.
Okay.
Also, ich habe es auch schon im Büro verwendet.
Irgendwas hast du vor, die aufzubauen?
Ich hatte in der Tat überlegt, irgendwie nochmal, jetzt komme ich natürlich wieder durcheinander, die Twilight oder die, wie heißen die anderen? Ember? Nee. Ja. Irgendwie mal darauf auszuprobieren. Ich weiß es aber noch nicht. In der Tat habe ich die Teile bekommen und habe sie in eine Plastiktüte gepackt, wo eigentlich Filament reingehört, und habe sie Marco umgezogen aus Spaß. Genauso steckend steif ist dieses DIN A4 Blatt große Aufbewahrungsding gerade im Schrank erstmal verschwunden, weil ich einfach vorher keine Zeit hatte. Und ich habe beim Wichteln von auch Purox designt eine Hexatana, glaube ich, heißt sie, erwichtelt bekommen. Und was einfach auch ein ziemlich awesome Wichtelgeschenk war, muss ich gestehen, mit Switches, mit Keycaps, mit Controller und noch 2500 andere Dinge wie Lötkolbenaufsätze, um 3D-Druck-Inlay, Mutter, schieß mich tot irgendwie zu versenken und so weiter, und noch ganz viel anderen Bastelkram, wovon ich echt geplättet war. Da sind ein paar Sunsets drauf, die einfach jetzt irgendwie vor dem Kongress mehr gebaut werden wollte.
Mhm. Okay, ja. Weiß ich, Sven, hast du auch die Regret?
Sagen wir mal so, in Einzelteilen zu Hause. Okay. Die Zeit fehlte, da irgendwas in letzter Zeit noch zu bauen. Meine letzten Wochen wurden geprägt hauptsächlich von Stress mit AliExpress, Stress auf Arbeit und Versinken in das Rabbit Hole 3D-Druck.
Okay, was gab's für Stress mit AliExpress? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte noch nie Stress mit AliExpress.
Ja, also hauptsächlich war es Stress mit Hermes. Im Endeffekt hatte ich beigemacht für ein Discord, dessen Name mal wieder nicht genannt wird. Und das Problem war einfach, dass Hermes nicht fähig war, das Paket bei mir abzuliefern, weil, okay, Weihnachtsstress kann passieren, dass sie dann dreimal mir eine Mail schreiben, ja, wir schaffen es heute nicht mehr. Dann haben sie es einmal geschafft, da war ich dann aber nicht zu Hause, und dann habe ich gesagt, ja, dann schick das doch einfach bitte da an den Paketshop. Ja, so 150 Meter Luftlinie weiter. Dann habe ich auch noch den genommen, weil ich mir dachte, hey, der hat auch sonntags auf und da kann ich es mir früh abholen. Dann, ja, das Problem war aber, dass dieser Paketshop just in dieser Woche oder vielleicht auch vorher schon dauerhaft geschlossen wurde. Und Hermes denkt sich dann, och, ich könnte jetzt natürlich die ursprüngliche Adresse wieder nehmen oder den anderen Paketshop 100 Meter weiter. Nein, wir schicken es einfach zurück zum Sender.
Das sehen wir.
Und im System steht dann drin, Annahme wurde verweigert. Und dann erklär mal irgendwie 8 verschiedenen AliExpress-Shops, dass du nicht die Annahme verweigert hast, sondern dass der Parcel-Service zu doof war.
Das sind wir.
Klär uns auf, Sven. Hast du wieder Doppelschuss Schlüsselkappen von Kirsche bestellt bei AliExpress?
Nee, ausnahmsweise nicht. ESP32, AHT20 und einiges anderes noch.
Also die Doppelschuss-Schlüsselkappen. Wunderbar.
Ja, ich muss gestehen, ich habe in den letzten Monaten auch, ich habe irgendein Paket ausgepackt und habe mich gewundert, was irgendwie das weitere Päckchen da drin war, und habe es dann ausgepackt, und dann war das irgend so eine Plastik
Katze auf einem Kissen, irgendwie so Handteller groß, mit Flausch und schieß mich tot, an irgendjemanden in Mexiko adressiert. Packen ja immer mehrere Sachen irgendwie in einem Ding zusammen.
Hast du es mal aufgeschnitten, dieses Plüschkätzchen?
Ich hätte das vielleicht mal tun sollen. und in der Tat ist auch eine ein NF schieß mich tot PCB zum Retten einer Bluetooth-Chiffre irgendwie auch auf dem Versandweg verloren gegangen. Wo die Diskussion dann mit AliExpress auch war, so von wegen, ja, weisen Sie doch mal nach, dass das Paket nicht zugestellt wurde. Und ich so, ja, aber ihr habt das versandt, ne, mit chinesischer Post und einer Fake-Tracking-Nummer, die offensichtlich irgendwie nirgendwie funktioniert, außer es wird bei euch im Versandzentrum irgendwie aufgesplittet und ja, ich habe die Diskussion verloren. Ich bin auf diesen 8 Euro hängen geblieben. Und
ich hätte denen einfach ein Foto von meiner leeren Fußmatte zugeschickt.
Genau, das
ist
passiert.
Ich bin noch in der Diskussion, weil ich habe natürlich alle Teile noch einmal bestellt, habe es diesmal zu meiner Mutter nach Hamburg schicken lassen. Und es kam auch alles an, bis auf ein ESP32. Und jetzt macht man AliExpress klar, da fehlt ein ESP32 in dem Paket. Die wollen jetzt Nachweis haben von dem Paket mit dem ganzen Inhalt des Paketes und keine Ahnung, was nicht noch alles. Ja. Soll ich nachweisen, dass da ein ESP nicht ankam? Von 9 Stück. Kein Sinn. Aber gut.
Okay.
Ja, verstehe ich.
Hatte ich so wirklich in der Tat noch mal. Okay, da habe ich auch Glück gehabt, wenn ihr beide schon davon berichtet, dass es da Probleme gibt. Interessant. Naja. Wie hast du vorhin so schön gesagt, wegen euer Problem, nicht meins.
Ich stelle gerade fest, dass SN3 echt dekadent unterwegs ist.
Warum dekadent?
Weil er ich habe schon wieder vergessen, wie diese Tastatur hieß. Ich habe die, ja.
Cygnus,
genau. Ich habe die nämlich mal bei mir auf dem 3D-Drucker versucht zu drucken und ich bin dann beim Abpopeln des Supports gestorben und jetzt wollte ich mir einfach mal seine angucken und jetzt, wo ich es in der Hand habe, merke ich, die ist auch Resin gedrückt, das Gehäuse.
Bei die Cygnus hatten wir letzten Monat gesprochen. Genau dieses etwa.
Ganz genau.
Ja. Aber mir war, wie gesagt, echt bewusst, dass das, also ein paar Macken irgendwie das Case scheinbar, aber an sich ist echt wertig. Und sie klingt auch gut.
Die Position von den Tasten für den kleinen Finger sieht wild aus, aber da könnte ich mich dran gewöhnen, wenn ich da so drauf tippe.
Okay, wie ist das da?
Ja, ist erstaunlich bequem.
Das fand ich, zumindest von, ich habe es auch noch nicht in der Hand gehabt, aber vom Aussehen her fand ich das ziemlich wild. Aber lässt sich gut tippen.
Also ich würde in der Tat das Enter drehen.
Okay.
Geschmackssache.
Alles gut. Ja, aber cool, ja.
Aber ja, das Case tatsächlich, die Bodenplatte ist zu nah an den diesen Einzel-Key-PCBs drin, obwohl das extra dafür designt wurde.
Okay.
Und dadurch ist es da so dünn, dass es beim Brechen kann. Da wäre, glaube ich, so ein, ja, 2 Millimeter mehr Abstand wäre besser. Aber da verlassen mich meine 3D-Design-Künste.
Aber jetzt bei all den Tastaturen, die du hier liegen hast, ich meine, da ist ja schon ziemlich auffällig, dass du zwar nicht viele Tasten brauchst, aber scheinbar noch weniger brauchst als die meisten anderen Menschen, die schon wenig Tasten brauchen. Du hast gesagt, du bist mit einer Zip-Zip eingestiegen.
Oh, und ja, stimmt, das wollte ich auch
sagen. Erst mit anderen Dingen angefangen? Nein, was?
In diesen ganzen Wahnsinn eingestiegen, würde ich mal so sagen.
Okay. Was tippst du denn da drauf? APK, also dieses...
Nee, tatsächlich, Daily Driver ist mehr so 34 Keys.
Okay.
Genau, 2 Daumentasten, Sturdy Layout. Genau.
Ich muss hier drauf nochmal zurückkommen. Diese pinke Reihe macht mich fertig. Was soll das mit dem Q? Also da, wo dann bei QWERTY das Q sitzt, die pinke Reihe ist leicht abgesetzt und nach außen gedreht, was es super angenehm macht. Aber das Q sitzt da oben irgendwie total schräg.
Der Designer, wohl gemeint, der drückt da immer mit seinem Ringfinger drauf.
Ah, okay.
Bisschen weird.
Ja, schon. Das mit dem Daumencluster, gewöhnungsbedürftig, aber gefällt mir.
Doch, das mit dem Pinky ist echt angenehm, aber das mit dem Kuh ist irgendwie schräg.
Aber?
Also es gibt's auch so wie ein Bein länger.
Ja, so ein bisschen.
Aber das klingt okay. Ein bisschen so, als würdest du dir dann diese Aufwärtsbewegung von dem kleinen Finger sparen.
Ja, aber du kommst ja mit dem Ringfinger darüber, ist ja noch weirder. Das
auf der nüchtige Wegen. Okay, stimmt.
Aber dieses Gehäuse ist schon schön. Das ist schon sehr smooth.
Gibt es eigentlich irgendeine Tastaturen auch mit so einer Numro? Weil die vermisse ich so ein bisschen gerade auf dem Tisch.
Bitte abseits was?
Der Laptop-Tastaturen. So ein paar Nummern, so ein paar Zahlen.
Es gibt Layer.
So ein bisschen.
Dafür gibt's Layer.
Ja, aber so
und die Home Row?
So
hier am Tisch gerade ist es wirklich sehr minimalistisch.
Man drückt eine Taste und hat dann die Nummern direkt auf der Home Row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ja. Also, wenn man das will.
Das ist wohl, glaube ich, der springende Punkt dabei. Weil ich brauche leider für die Arbeit auch teilweise sehr, sehr häufig die Nummern. Und zwar in massiver Ausführung. Deswegen ist meine aktuelle Daily Driver sogar ganz, ganz schlimm. Eine Tastatur mit einem eigenen Num-Block. Ja.
Da sind auch Layer meine Lösen. Also da habe ich halt eine Layer-Taste, die mir unter die rechte Hand in den Num-Block holt. Und dann habe ich quasi meinen Num-Block, den ich haben möchte. Aber auf der rechten Hand, die ich nicht wegbewegen muss. Das ist eigentlich ganz angenehm. Das kann ich empfehlen.
Klingt eigentlich gut. Also so, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Vielleicht mit der, weil ich finde das mit der dieser Pinky-Situation von so Tasten unten und dann nimmt der Ringfinger den auf der rechten Seite zum Beispiel den Job von dem P oder auf der linken Seite den das Q, ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr natürlich und so typisch halt auch zu Hause selber auf jeder anderen Tastatur und habe eigentlich noch nie mit einem kleinen Finger das P selbst berührt, außer wenn ich meine Hand so ganz, ganz komisch verkrampft habe dabei. Ja, deswegen finde ich die eigentlich ziemlich cool. Wo kann man die eigentlich noch kriegen? So.
Ich habe sie ja schon mal auf Etsy gesehen, aber im Endeffekt selbst bauen ist der Spaß an der Sache. Es gibt es tatsächlich auch mit Numro und noch der äußersten Kalem in dem GitHub-Repo vom Designer in unterschiedlichen Varianten. Kann man das alles finden? Kann man vielleicht verlinken?
Ja, natürlich, geil, das haben wir in den Shownotes. Redet immer noch von der Zyklus?
Ja.
Weil die gibt's auf AliExpress, ja, sehe ich gerade.
Vielleicht einfach mal verlinken.
92 Euro. Also wenn ihr euch nicht vor AliExpress scheut und nur 92 Euro dafür ausgeben wollt, dann
also ich habe die jetzt auch mal in die Hand genommen und ich finde, die liegt sehr gut in der Hand. Also ich tue mir ja mit Split-Tastaturen immer noch ein bisschen schwer. Also ich würde auch gerne die Lanze für brechen, was du gerade sagtest, dass every keyboard is beautiful und es gibt immer noch Use Cases für Uniblock. Von daher, die sind noch nicht ausgestorben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in den letzten 2 Jahren diesem ganzen Keyboard-Game vor allen Dingen die Leute auf Split-Only gegangen sind und man auch auf diesen ganzen einschlägigen Konferenzen oder eben auf den Meetups fast nur noch Split-Tastaturen sieht. Täusche ich mich da oder ist das so?
Ich hätte jetzt mal behauptet, dass wir immer noch eigentlich der einzige Tisch waren in Frankfurt, vielleicht mit 2 oder 3 Ausnahmen. Also die Liebe zum Detail von bestimmten Klangfarben, Keycaps, Switches und so weiter und so in Alu gefrästen, puderten Keyboard Cases für Normaltastaturen oder 60% Tastaturen ist, glaube ich, immer noch wesentlich, wesentlich stärker vertreten in der Szene. Also, was auch total legitim ist. Aber ich habe zum Beispiel wieder mal festgestellt, dass ich bin halt so ein Ergo-Krüppel. Ich brauche an der Stelle halt wirklich irgendwie Dinge, die nicht wehtun. Und so exzessive Trackpad-Nutzung hat mich dazu gezwungen, mal wieder Trackballs mehr irgendwie in Fokus zu schieben. Und 3 Punkt hat mir ein Trackball geschickt mit, kann man mit dem Zeigefinger den Trackball im Endeffekt und hat dann so am Daumen so ein Scrollrad, was einfach so die erste Woche dafür gesorgt hat, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwie die Maus bewegen wollte, erstmal so einen fetten Schubs an dieses Scrollrad gegeben habe. ich komme damit jetzt nicht so klar, aber ja, weiß ich nicht. Split-Tastatur ist ein Ergo-Punkt, glaube ich.
Da würde mich auch mal interessieren, wie die Schnittmenge ist bei den Leuten, die Split-Tastaturen benutzen und den Menschen, die auch Trackball-Mäuse benutzen. Vielleicht mal so eine kurze spontane Umfrage von den Menschen, die hier am Tisch sitzen. Wer von euch benutzt eine Trackball-Maus statt einer konventionellen? Meine Hand, 2, 3, 4.
So halb, weil bei mir ist das in der Tastatur eingebaut.
Okay, gut,
Einzige, das zählt
rein. Nee, ja. Spannend. Also ich sehe das halt auch häufig in unserem Hackspace, dass Menschen da Split-Tastaturen benutzen und auch Trackballs.
Aber eigentlich musst du die Frage ja mittlerweile stellen aus den drei Optionen von Touchpad, Maus oder... Also viele Leute, die kenne ich mittlerweile, die sagen, ja, Maus komme ich auch nicht mehr mit klar, das geht mir zu sehr aufs Handgelenk, ich switch auf ein Touchpad. Also auf ein externes, einzeln stehendes Touchpad.
Wie viele von euch benutzen das am Tisch? Außer Fuka?
Hey, was?
Touchpad.
Und ich glaube auch, dass das Touchpad ähnliche Handgelenkschmerzen auslöst, so, wie eine Maus.
Vielleicht Handheben ist vielleicht scheiße. Also ja, haben sich drei Leute gemeldet, ja.
Und jetzt könnte man noch fragen, wie viel von den Menschen, die das jetzt bejaht haben, benutzen einen Tiling Window Manager? Okay, gut, es sind genau die gleichen Hände, die hochgehen. Ich sehe hier so ein Muster. Vielleicht da auch eine Idee als Follow-up-Projekt. Tastatur mit eingebautem Trackball. Das wär's doch, statt ein Checkpoint.
Boah, für Notebooks. Ja, das Problem ist die Bauhöhe. Die Bauhöhe ist das.
Das stimmt, ja.
Ja, aber diese Pimoroni-Trackballs, die kriegst du da doch rein. Nicht?
Das GitHub-Projekt Warp D, wo man eine Tastenkombination drückt und dann einfach ein Tiling, ein Raster an Buchstaben übers Display gelegt bekommt, um dann einzelne Dinge auszuwählen, die irgendwo zu sehen sind.
Ja, habe ich probiert, bin ich nie mit klargekommen.
Ja, das ist, weil du es nicht wolltest.
Das stimmt nicht.
Du wolltest es nicht hart genug.
Ich benutze meinen Browser ja mittlerweile so. Zumindest irgendwie an jeden Link dann eine Tastenkombinationslabel dran malen zu lassen. Aber für jeden Button auf dem Bildschirm ist schon
schwierig. Nämlich jeden Button. Es ist wirklich ein Raster.
Das über das komplette... Nicht stimmt, überhaupt, die war das Ding mit dem Raster. Das macht's ja noch
genau, schlimmer. Genau, oben links fängt's mit AA an und unten rechts hört's mit ZZ auf.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, doch, das will man nicht. Also ich benutze es nicht. Ich bin nur zum Stänkern hier. Ich bin nur für den Gossip da.
Sehr falsch.
Ja, Trackball in klein ist schwierig. Diese Pimeroni-Dinger, die sind irgendwie nicht hochauflösend genug.
Ja, die lecken halt.
Das und es springt gefühlt. Also musst halt irgendwie
Es springt, weil die Abtastrate des Sensors nicht hoch genug ist, dass wirklich die Bewegung dieses Trackballs, also dass man den schnell genug bewegen kann, um die Maus schnell genug zu bewegen. Das heißt, wenn er halt eine gewisse Abtastrate, eine gewisse Bewegung wahrnimmt, skippt er einfach softwareseitig Bereiche, um die Maus schneller zu bewegen.
Ja, er muss halt multiplizieren einfach, die Abtastrate hochmultiplizieren und dafür wird es halt ungenau und das ist dann unangenehm.
Na, okay, gut.
Aber ist es nicht der gleiche Sensor, den Bloop hier auch verbaut?
Nein. Diese Pimeroni, die sind ja wirklich nur so groß. Das ist ja diese früher bei diesen Blackberry-Telefonen. Dieser Nuppel, der da in der Mitte ist, genau der ist das im Endeffekt. Ja, und das, was die Ploppies verwenden, ist ja der ist nicht so energieeffizient, meine ich. Ne? Aber wie hieß der denn? Der ist doch auch in der Charybdis verbaut.
Ich weiß nicht mehr.
Ich habe ihn so oft gekauft, ich weiß nicht mehr.
Ja, okay. Es gibt irgendwie 3 oder 4 Sensoren, die man irgendwie einsetzen kann, die auch verschiedene Verfügbarkeiten haben, die hochauflösend genug sind. Und das ist aber wirklich mehr so, keine Ahnung, 5 dpi gefühlt. Und das ist halt wirklich, das springt schon unangenehm.
Also ich fand das eigentlich vor allem interessant, so als so Last Meter. Also wenn man eh schon sehr viel mit der Tastatur macht, wovon ja auch auszugehen ist, wenn man Tastaturfreak ist, dann ist es eigentlich ganz nett, wenn man sowieso schon fast mit der Maus da ist, dann irgendwie noch die letzten 2 Zentimeter zu schieben und dann zu klicken. Und dafür meiner Meinung nach der Pimoroni ausreichen.
Dann aber langsam genug eingestellt wahrscheinlich, dass so.
Ja, also man muss ihn ja dann auch nur noch 1 Zentimeter in den meisten Fällen bewegen und dafür ist es ganz okay. Also da reicht das ab, also meiner Erfahrung nach.
Dann mal die
Frage. Ja, bei mir ist es so ein
So ein Mix, also es gibt immer noch ein paar Einsatzzwecke, die ich nicht auf freien Tastatur abgebildet bekomme. Zum Beispiel sowas wie 3D-Design. Okay. Also so ein Infusion oder auch Grafikzeug kriege ich nicht ohne Maus bedient in irgendeiner Art und Weise. Leider.
Das stimmt, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, wofür überhaupt Mäuse bzw. Trackboards braucht. Aber klar, so Grafikdesign, 3D-Design etc. ist natürlich ohne Maus
echt schön. Meine scheiß Tastatur hat so wenig Tasten, damit ich überhaupt irgendwie klarkomme. Man muss ja irgendwie die Nutzung möglichst gering halten, oder wie war das?
Du hast das nicht verstanden.
Ah, Entschuldigung.
Die Nutzung pro Taste, also je öfter du eine Taste drückst, desto mehr rechtfertigt sich der Preis, den du für die Tastatur bezahlt hast.
Ach so. Nee, was noch eine ganz spannende Idee ist oder was noch ein ganz spannendes Ding ist, sind wirklich diese Trackpads, die mittlerweile auf dem Markt sind. Also die Circuit hat ganz interessante Sachen. Bastard Keyboards hatte da, ich weiß nicht, ob das Standardfirmware bei den Dingern ist, aber hatte da irgendwie, wenn man mit dem Finger außen um den Ring quasi kreisrund, um dieses kreisrunde Trackpad drumherum dreht, hat man Scrollen horizontal und vertikal und solche Geschichten. Das sind ganz spannende Sachen. Diese Multitouch-Fähigkeit von diesen Arzotec Trackpads sind auch ziemlich cool. Ich bin da immer noch dran gescheitert, so ein Arzotec und so ein Vibrationsmotor gleichzeitig am Laufen zu haben. Also ich bin da irgendwie zu blöd für, die über I2C so anzusteuern, dass die beide funktionieren. Also ich kriege beides einzeln am Laufen, aber zusammen, also so, um einfach so einen Mausklick quasi durch Vibration zu signalisieren, hatte ich ursprünglich vor, das irgendwie jetzt auch nochmal als Projekt hier mit auf den Kongress zu nehmen, aber man kommt ja aus Engeln und Feiern und Staunen irgendwie nicht mehr raus und deswegen ist das heute wirklich das erste Mal, dass ich mein Notebook aufgeklappt habe. ja, weiß ich nicht. Aber hier, Ringcounter, wenn du jetzt noch keinen Trackball benutzt und so weiter und so fort, was benutzt du denn dann?
Ich benutze eine vertikale Maus. Die erfüllt gerade für mich genau die Schnittstelle zwischen ergonomisch, aber noch so nah an allem, was man halt als Nicht-Tastatur-Freak sonst so benutzen würde, dass man damit irgendwie ganz gut klarkommt. Ich hatte auch schon mal überlegt, so ein ThinkPad-Trackpoint mit einzubauen. Aber das kommt vielleicht dann irgendwann im späteren Projekt mal.
Wo liegt die Maus?
Auch rechts von der rechten.
Okay.
Tastatur. Nicht dazwischen, falls du das meinst.
Ja, also ist ja die Frage, ne?
Ja, nee, ich finde das rechts tatsächlich angenehmer.
Okay, total legit. Und was hast du denn vor dir? Um mal die Brücke dazu zu schlagen.
Ja, was habe ich denn vor mir? Ich
habe bisher nur Bilder gesehen und...
Ich kann die ja gerne mal rumgeben. Ich sehe schon so einen neugierigen Blick hier neben mir. Das ist die Tastatur, die ich Armadillo getauft habe. Quasi also wie das Gürteltier. Und dazu hast du mich gewissermaßen motiviert, würde ich sagen, um es positiv zu formulieren. Ich hatte ja gerade schon angekündigt, ich habe deinen Talk geheraldet auf der GPN. Und ich habe noch so grob meine Worte im Kopf, dass ich angekündigt habe, ich befürchte, dass ich mit eure neuen Hobby hier rausgehe. Und so hat sich dann letztendlich auch bewahrheitet. Ganz so teuer ist es nicht geworden, aber ein neues Hobby definitiv.
Also, naja, wenn ich mir das so angucke, da sind K-Jade verbaut, also Clicky laut. Du hast irgendwie, ich weiß gar nicht, was
ein genau,
was
das ja.
Für, ja, genau. auch keine Freunde mehr. Ich habe gesehen, es ist ein Magnet unten drin.
Korrekt,
genau. Beziehungsweise, das hattest du mir vorhin gezeigt, du hast einfach mal die teuersten Displays da drin verbaut, die man irgendwie im Tausch gegen Elfenstaub und Menschenleben irgendwie bekommen kann.
Ja, ich habe halt sehr viel gesucht nach allem, was ich so
du wolltest gefunden wissen, habe. Und ne? Das ist...
Ich wollte was haben, was dann auch Spaß macht beim Bauen. Und ich hatte keine Lust eigentlich, mich mit irgendwelchen Dingen auseinanderzusetzen, die dann so halb funktionieren, deshalb habe ich halt als Einstieg gesagt, wenn ich diese Tastatur selten laden will, dann will ich ein Display haben, was E-Ink ist. Und das sind halt dann das Erste, worauf man stößt, die Nice View. Hab dann eben die Nice Nano Controller dazu genommen, weil ich mir dachte, gut, dann ist das beides aus einem Haus und wird auch flawless zusammen funktionieren. Das tut es auch.
Und na gut, wenn man das auf beiden Tastaturhälften haben will, dann kommt da halt schon ein gewisser Preis bei raus. Aber für die Stunden, die ich da Spaß mit gehabt habe, das Ding zu bauen, ist das, glaube ich, pro Stunde noch gerechtfertigt, würde ich behaupten. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich hatte sowieso immer schon nach einem Projekt gesucht, wo ich PCBs designen kann, weil ich da Spaß dran habe. Und mir hat gewissermaßen noch das Projekt gefehlt, wo ich da auch was Sinnvolles draus machen kann. Ihr habt Fragen dazu?
Nee, unser Co-Autor hätte ich beinahe gesagt. Unser lieber Podcast-Mensch, der uns hier irgendwie technisch supportet, fragte gerade, ob da auf den Tastenkappen die Displays sind. Und nein, es ist kein Polykey, weil wir werden den jetzt einfach nerd-snipen und ihm die Polykey zeigen. Ja, genau.
Ich wollte zwischenzeitlich anmerken, dass ich den Klang der Switches sehr schön finde und auch die Farbe der Rückseite, die spricht mich direkt an. Das ist ein wunderschönes Rot. Das ist nicht ganz der ThinkPad-Rotton, aber in Kombination mit diesem E-Ink-Display ist das Rot, was Bambulab halt verfügbar hatte in Matt. Ja, sehr, sehr schön. Also optisch ein sehr ansprechendes Keyboard, das hast du toll gemacht.
Vielen Dank.
Ja. Nur mal so grob in den Raum geschmissen, was zahlt man für die Party hier? So.
Also ich habe mal grob mitgetrackt, was ich insgesamt so ausgegeben habe für dieses Tastatur-Hobby, weil ich das Ink hinterher vorwerfen wollte. Und ich glaube, ich...
Ich habe davor gewarnt.
Das ist ja auch in Ordnung. Nee, ich glaube, ich habe für allen Spaß insgesamt so um die 350 Euro ausgegeben. Da ist aber dann auch schon sowas dabei wie ein Switch-Tester mit 100 Switches, der jetzt natürlich auf das Keyboard nur bedingten Einfluss hatte, bis auf, dass es die Kyle Jade geworden sind.
Hast du den da? Ey.
Den
nein, der liegt unten, aber du hast ihn jetzt nicht hier am Tisch.
Ich habe ihn nicht hier am Tisch, nein, aber der liegt unten am
Tisch. Das war so eine Kiste, ungelogen. Ja. Das war so ein Meter mal ein Meter lang und halt so in Testerhöhe, das war schon bemerkenswert.
Meter mal Meter, ich bitte dich.
Ja.
Ist das dieser Switch-Tester von KVD-Fans?
Von Keychron ist von, der.
Ah, Keychron. Ja, den habe ich nämlich, also den von KVD-Fans habe ich zu Hause, ist auch so ein Riesenteil gewesen. Ja, da habe ich aber leider schnell die Jades ausgeschlossen, weil die sind kicky. Und da würde ich aus jedem Büro rausgeworfen werden. Und deswegen ist meine Frage halt, darfst du damit auf die Arbeit oder ist das nur so ein Homeoffice?
Der Büroplatz vor mir, neben mir ist schon vorher leer gewesen. Das war schon bevor ich diese Taste, also ich benutze die jetzt also seit 2 Monaten im Arbeitsalltag, würde ich sagen. Also ich habe keine Kollegen gerade im Büro, die sich daran stören. Aber falls mal wieder jemand einziehen sollte, suche ich noch nach taktilen Nicht-Clicky-Switches, die sich aber vielleicht etwas ähnlich zu denen anfühlen. Deshalb hatte ich eigentlich auf den Switch-Exchange hier alles gesetzt, am 38C3. Aber der ist ein bisschen unterorganisiert für das Interesse, was dann doch daran bestand. Da hoffe ich, dass wir das für den 39C3 spätestens dann mal in die Wege leiten können. Aber da greife ich jetzt auch schon vor. Das ist, sind alles noch Hirngespinste, die wir da haben.
Also wenn du Switches suchst, die taktil sein sollen, aber nicht laut. Also ich verstehe das auch. Ich habe es auch gerne. Es darf gerne scheppern, so laut, wie es nur irgendwie geht. Deswegen Buckling Spring ist so mein Lieblingsswitch. Ich kann dir die Duke Silent Tactile T1 Shrimp empfehlen. Und nein, lieber Ink, ich bin dann doch kein MX Ground Fan.
Ja, fair enough.
Das sind keine schlechten Switches, aber die T1 Shrimp, die kann ich dir sehr ans Herz legen und gibt's ja auch in diversen Online-Shops.
Das kannst du mir gleich gerne auch nochmal schreiben. Ich habe ja noch ein paar PCBs da, man muss die ja mindestens im Fünferpack bestellen.
Ich würde auf der anderen Seite aber die MX Browns empfehlen, wenn du die Springs tauscht daraus. Also erstmal natürlich, weil Cherry Springs einfach schlecht sind. Auf der anderen Seite, wenn du halt Springs aus zum Beispiel eine MX Black oder sowas.
Elmo war da, Vincent war da. Entschuldige, dass ich jetzt da gerade reingekretscht habe. Wir werden von außen bebunken und belabert.
Sag okay. Den Elmo und liebe Grüße. Mit so 72 Gramm Federn, dann ist das schon eine, finde ich, bessere Erfahrung und auch vertretbar vor anderen Leuten aus dem Hobby, wenn du sagst, ich habe da andere Federn reingetan. Es ist technisch gesehen kein MX Brown mehr.
Also falls du sowas dabei hast, würde ich sehr gerne mal ausprobieren.
Können wir mal ganz kurz darauf zukommen, dass die Daydreamer wohl die besten Silent Tactile sind, ja?
Ich habe sie noch nicht probiert.
Werft mir alle eure Vorschläge gerne zu. Ich werde sie wahrscheinlich alle
ausprobieren müssen.
Also, wir kümmern uns das nächste Mal darum, Fuka und ich, dass wir hier irgendwie ein Keyboard-Meetup haben. Ringcounter wird sich um den Switch-Exchange kümmern. Und Mango, was trägst du dazu bei?
Also, ich wollte nur fragen, dass hier schon mal ein Thema geworden ist. Habt ihr mal probiert, mit Active Noise Cancelling Switches zu verwenden mit Clickbars?
Ist? Bitte was? Das Ding, was dann zum Schluss aus lauter Enden besteht und so, Quack, Quack, Quack macht?
Nee, also bei Jades und bei Box Whites ist ja die Technologie dahinter, ist ja so ein kleiner Draht, der so schnippst und deshalb klickt das ja. So, habt ihr das schon mal probiert, wie sich das anfühlt? Also insbesondere bei Chocks ist es sehr interessant, wenn man Active Noise Cancelling Kopfhörer aufsetzt und damit die dann benutzt.
Nein,
spürt man da.
Und das Interessante ist nämlich, dass wenn man zum Beispiel die Chock Whites verwendet mit den Clickbars, dass sie sich dann anfühlen wie lineare Switches. Also das Gefühl ist eigentlich linear und nur weil man das Klicken hört, denkt man, dass sie taktil sind.
Ach was.
Also da
okay, total abgefahren.
Ja, also vielleicht könnte man, also wenn man dann die Jades benutzt, wird man wahrscheinlich was spüren, weil die Bar sehr störrisch ist. Aber das ist gar nicht so tactile, wie sich das anhört.
Du machst mir jetzt schon so ein bisschen Angst. Eigentlich will ich das nicht ausprobieren jetzt. Ich lasse mir diese Illusion nicht nehmen. Sehr gut. Könntest du das auf der 39C3 mitbringen? So vielleicht so einen Switch-Tester mit Active Noise Cancelling Kopfhörern daneben? Und dann muss man die Augen zumachen und sagen, was es eigentlich für Switches sind.
Eine Blindvertippung.
Wir müssen nur aufpassen, dass wir dann nicht irgendeinen haben, der die Switches ablutscht und die dadurch dann errät. Das, mit Kabeln war das ganz lustig, aber
um das auf diese Bürosituation zurückzukommen, der Trick ist einfach, die Arbeitskollegen mit zu infizieren und dann klicken alle und dann ist das. Ich bin schon dabei, für die nächste Veranstaltung bei uns in der Firma einen Vortrag vorzubereiten, weil so viele mich schon gefragt haben nach der Tastatur. Ich glaube, ich kann da auch ein paar neue Interessenten dieses Hobby abgreifen, ja. Dann stellt man denen einfach so das Keyboard in möglich maximal laut und mit MX Blue hin und dann scheppert das und das Blech drin und dann geht es unter.
Ich glaube, wir brauchen einfach auch eine Tastatur, die einfach so brutal scheppert, so mit Solenoid oder so. Ey, guck mal, was ich für ein neues Hobby hab, dass die Kollegen einen einfach wirklich kurz umbringen wollen und am nächsten Tag kommt man dann an mit denen, die man wirklich haben möchte, die zwar immer noch unverhältnismäßig laut sind, aber die Kollegen sind einfach dankbar, dass der Solenoid nicht jedes Mal irgendwie
Ich bin dafür, dass es mehr Keyboards mit Solenoid gibt. Es gibt dieses eine 40% Keyboard, da hast du einen Solenoid, den du halt aktivieren kannst und ich hätte halt schon, also wenn es das gäbe mit ISO.de, mit Function Row als 60% mit Solenoid in einem Aluminiumgehäuse mit MX mit Kylebox Navies. Ich würde dich so mit Geld zuschmeißen. Das wäre es mir wert.
Da war doch Geist schon nah dran mit der Chlor.
Ja, aber das war aber trotzdem kein ISO.de und 60% Keyboard und kein Solenoid.
Ja, das war der Buzzer drin.
Ja, das ist so ein richtiges Solenoid. Also da gibt's einen Markt für. Da würde ich hier gerne mal die Lanze für verbrechen wollen.
So, dass die Tastatur bei jedem Tastendruck so 2 Zentimeter nach links springt.
Wie so eine alte Schreibmaschine. Du musst dann immer, wenn Enter-Taste chingen.
Hat denn schon mal jemand von euch unterschiedliche Switches für unterschiedliche Finger ausprobiert? Das ist so eine Sache, die mir noch vorschwebt.
Ja, also in der Tat. Aber mach ruhig
erst. Also nur bei der Spacebar. Dass jeder meiner Tastaturen halt eine Space, also was auch immer die Spacebar dann ist, so bei konventionellen Tastaturen, die halt normale 6,2U Spacebar, die haben halt immer irgendeine speziellen Franken-Switch drin, der auch mindestens dann aus so einer 100-Gramm-Feder halt zusammengesetzt ist oder halt höher, damit ich sie halt nicht aus Versehen auslöse, weil meine Daumen halt immer da drauf sind und ich halt immer so ein bisschen auf diesen Spacebars halt drauf rumspiele und dann kann ich sie halt nicht auslösen, wenn das halt irgendwie viel zu schwer ist, dass ich halt erstmal mit meinen Händen ins Gym gehen muss dafür, um halt überhaupt meine Tastatur bedienen zu können.
Ja, genau.
Also das heißt, Daumencatchen ist mit dir.
Können wir danach versuchen.
Okay. Das wäre ja gar nichts für mich. Ich bin jetzt bei Daumen tatsächlich wieder bei extra leichten Switches gelandet. Ja, irgendwie das Alter kam schnell.
Es ist auch gar nicht unüblich, irgendwie für die kleinen Finger leichtere Switches zu nehmen oder auch für gerade wenn man mit Home Row Mods unterwegs ist, die Home Row Mods mit linearen oder andersartigen Switches auszustatten, wo der Auslösepunkt halt gegebenenfalls genauer ist oder so, um halt kein Rolling zu erzeugen und so ein Zeugs.
Ja, aber ich finde das persönlich auch nicht sonderlich praktisch. Also ich habe das mal probiert, gerade wirklich von den schwächeren Fingern nach innen zu den stärkeren Fingern auch mit unterschiedlichen Druckstärken zu arbeiten, aber das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Mein Gehirn war so eingeschossen auf gleiche Druckstärke bei jedem Finger, dass ich diese unterschiedlichen Druckstärken von außen nach innen überhaupt nicht geparst gekriegt habe im Kopf.
Also so da bin ich auch wieder etwas erleichtert, da kann das noch etwas war. Ja, keine linearen unter AWSD.
Keine Gamer halt. Ja. Also vielleicht nicht alle, ja. Ja, der Abend neigt sich irgendwie so ein bisschen hier zum Ende. Wir werden hier demnächst bald rausgekegelt.
Genau. Ja, dann darf ich auf jeden Fall noch abmoderieren.
Vielleicht.
Ja.
Ich war noch eine spontane Frage, wenn sie mir gestattet ist. Weil wenn ihr die ganze Zeit jetzt mit solchen ergonomischen, tollen Tastaturen arbeitet, wie beschissen ist es dann eigentlich vor so einer geraden, flachen Laptop-Tastatur? Hier?
Genauso beschissen wie die letzten 100 Jahre auch.
Das sind einfach zwei komplett andere Bereiche im Gehirn, die da drauf trainiert sind. Das ist so, ich benutze die wie vorher auch. Ich kann da keinen 10 Finger drauf schreiben. Ich verkrampfe mich da irgendwann und das ist irgendwann doof. Und ich benutze da auch ein komplett anderes Tastaturlayer drauf, als auf so einer Split-Tastatur. Und ich kann auch nur dieses andere Tastaturlayout auf der Split-Tastatur und das QWERTY auf der normalen. Das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja. Das trennt man komplett auseinander.
Ja, man ersetzt nicht altes Wissen durch neues, sondern man lernt es wirklich dazu.
Ja.
So wird es mir auch, das ist wichtig. Ja.
Genau. Wir werden jetzt hier noch Tim einladen, irgendwie zu dem persönlichen Fantreffen vom CCH. vielleicht nehmen wir ihn mit, wenn wir jetzt gemeinsam irgendwie einen Chunk trinken gehen.
Ja, macht doch, die warten drauf, dass ihr, wenn ich mit denen redet.
Ja.
Genau.
Glaube ich auch.
Ja, ich würde auch sagen, wir schließen den Abend einfach mit den Worten, dass die üblichen QWERTY-Tastaturen so beschissen sind wie immer. Oder wie seit 30 Jahren. Und ich sage auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt, auf dem 38:3 doch mal im Sendezentrum vorbeizuschauen und vielleicht die letzte Late Night des Jahres aufzunehmen quasi, beziehungsweise auch live rauszuhauen. Ich wünsche euch, so wie ihr da sitzt, alle noch viel, viel Spaß auf dem Kongress. Einen Tag habt ihr, glaube ich, noch, oder?
Ja,
ein Tag müsste es noch sein. Ja, wie ich schon geschrieben habe, macht's Internet nicht zu sehr kaputt und habt noch eine ganze Menge Spaß und da draußen natürlich auch alle. Allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir machen die ganze Live-Geschichte hier mal zu und ich sage tschüss.
Ciao. Tschüss. Danke dir, Phil. Tschüss. Mach's gut. Ciao.